Herzlich willkommen bei deinem lebensnahen Podcast für gewaltfreie Kommunikation. Wirf mit mir aufgesetztes Harmoniebedürfnis über den Haufen und erlebe stattdessen echte Verbindungen zu dir und anderen. Ich bin Daya und mir fehlen die Worte. Nicht. Naja, vielleicht manchmal. Aber hört selbst und viel Freude beim Anwenden. Na, wie geht's dir gerade?
Gut. Geht so. Nicht so gut?
Glaubst du, oder hast du schon den Test gemacht, ob dir auf Anhieb auch mehr Schimpfwörter einfallen als Gefühlswörter? Falls ja oder auch falls nicht, könnte diese Folge heute für dich interessant sein. Es geht um Gefühle, wie ich sie ausdrücken kann und was der Unterschied zu Gedanken ist. Und natürlich, wo sie herkommen und wie sie dir die Kontrolle über ein Leben voller Bedürfniserfüllung zurückgeben oder in die Hand geben werden. In diesem Podcast dreht sich ja alles um die gewaltfreie Kommunikation. Wenn du das vielleicht schon mal gehört hast, aber noch nicht so richtig was mit dieser Methode oder mit diesem Begriff anfangen kannst, dann empfehle ich dir mal, die erste Folge dieses Podcasts zu hören. Da erkläre ich einfach so die Grundgedanken der GfK. Und danach dann vielleicht in diese Episode hier einzusteigen. Und wenn du am Ende dieser Episode hier denkst, wow, cool, das möchtest du noch mehr üben, dann freue ich mich natürlich, wenn du diesen Podcast weiterhörst und wenn du mich auf Patreon besuchst und mich da unterstützt, sowie zu jeder Episode passende Arbeitsblätter zu finden, an denen du das, was ich hier so vor mich her erzählt habe, einfach nochmal direkt in deinem Leben anwenden kannst. Dann steigen wir doch einfach mal direkt ein. Vielleicht kennt ihr das so vom Arbeitsplatz, da ist das, glaube ich, sehr häufig, aber auch einfach so im privaten Leben, dass, ja, zum Beispiel, sagen wir mal, Fred sagt, ja, ich finde einfach, dass Paula da total respektlos war. Und dann fragt ihr Fred vielleicht schon ganz mitfühlend, ah ja, das kann ich mir vorstellen, dass dich das total wütend gemacht hat. Und Fred sagt, nö, also das lässt mich total kalt, ich find's halt einfach nur respektlos. So Aussagen dieser Art höre ich irgendwie häufig, in der wir vielleicht nicht zugeben wollen oder uns dessen gar nicht bewusst sind, dass wir irgendwelche Gefühle bezüglich einer Situation haben. Aber unsere Aussage zeigt ja ganz deutlich, dass da irgendwie Gefühle im Spiel sind. Denn wenn ich nicht irgendwie darauf reagieren würde, dann würde ich gar nicht sowas über Paula denken, also dass sie respektlos ist. Allein, dass dieses Urteil in meinen Kopf kommt, heißt ja schon, dass mich da irgendwas getriggert hat oder bewegt hat. Und was genau ist jetzt das Problem daran? Also, eine Sache ist natürlich, dass es uns schwerer fällt, in Verbindung zu kommen, wenn wir uns nicht bewusst sind darüber, was wir eigentlich tatsächlich fühlen und das nicht ausdrücken können. Denn ja, wenn du mir jetzt sowas sagst, dann höre ich das schon, aber ich weiß dann nicht so richtig, was genau eigentlich in dir vorgeht und kann dann einfach nicht in diese Herzensverbindung gehen. Und wenn es dir vielleicht total egal ist, ob wir gerade in Verbindung gehen oder nicht, dann ist es immer noch so, dass wenn wir nicht auf unsere Gefühle hören, beziehungsweise uns bewusst sind, dass wir irgendwas in einer Situation fühlen, dann verwechseln wir oft den Auslöser und die Ursache von unseren Gefühlen. Das heißt, wir denken, dass die andere Person irgendwie daran schuld ist, wie wir uns jetzt verhalten. Dann leben wir sozusagen ein reaktives Leben. Also Paula verhält sich irgendwie und Fred denkt, er hat gar keine andere Wahl, als sich jetzt so und so zu verhalten. Zum Beispiel hinter Paulas Rücken zu sagen, dass sie respektlos ist. Und wozu führt das? Das führt im Grunde dann dazu, dass, ja, vielleicht können wir anderen Menschen die Schuld dafür geben, wie es uns geht, und damit leben wir vielleicht einfacher, aber wir geben damit die Kontrolle über unser Leben ab. Denn in dem Moment sind wir eigentlich komplett abhängig davon, wie Paula sich eben uns gegenüber verhält. Weil wir nicht diesen Zwischenschritt gehen, dass wir sagen, Paula verhält sich irgendwie, ich nehme das wahr, eins meiner oder mehrere meiner Bedürfnisse sind unerfüllt und deswegen, also weil meine Bedürfnisse unerfüllt oder auch erfüllt sind, habe ich ein bestimmtes Gefühl dazu. Und in dem Moment, wo wir wissen, dass die Ursache für unsere Gefühle in uns selbst liegt, brauchen wir gar nicht mehr die andere Person und sind sozusagen wieder vollkommen in Kontrolle unserer selbst. Denn ob unsere Bedürfnisse erfüllt sind oder nicht, dafür können wir irgendwas tun. Wie sich allerdings Personen uns gegenüber verhalten, da sind wir ja komplett machtlos drüber. Und dann müssen wir uns auch nicht schämen, zuzugeben, dass wir jetzt sauer sind oder dass wir eben irgendwie getriggert waren oder von Paulas Dingen irgendwas ausgelöst wurde in uns, sondern wir können uns total stolz verletzlich zeigen sozusagen, weil wir damit ja nur zeigen, dass wir komplett in Kontrolle unseres Lebens sind und sozusagen genau wissen, was da in uns passiert und was zu tun ist. So, dann würde ich sagen, steigen wir doch jetzt mal in die triste Theoretik der GfK ein. Nee, ganz so schlimm wird's nicht, aber lass uns doch mal diese Gefühlswörter so ein bisschen hinterleuchten. In der GfK unterscheiden wir vor allem zwischen den Gefühlen, die wir haben und den Gedanken, die wir haben. Das heißt, Dinge, die in unserem Körper passieren, gegenüber von Dingen, die in unserem Kopf passieren. Ich fange einfach mal an zu sagen, was wir unter Gedanken verstehen, weil das ist, glaube ich, das, was die meisten Menschen eher ausdrücken, wenn sie eigentlich Gefühle ausdrücken wollen. Solche Sätze wie, ich habe das Gefühl, dass. Also zum Beispiel, ich habe das Gefühl, dass Paula eben total respektlos ist. Das ist eigentlich kein Gefühl, sondern ein Gedanke, denn du könntest genauso den Satz so sagen, ich denke, dass Paula total respektlos ist. Das heißt, das ist noch nichts, was in deinem Körper passiert, sondern irgendeine Einschätzung, die dein Gehirn für dich trifft. Ein anderes Beispiel ist, wenn ich ein Wort benutze, was schon ganz schön toll wie ein Gefühl klingt, aber eigentlich auch irgendwas beschreibt, was im Außen passiert. Also zum Beispiel, ich fühle mich ignoriert oder ich fühle mich verlassen oder ich fühle mich betrogen. Das sind ja alles Sachen, also ich kann ja nicht in mir selbst spüren, dass eine andere Person mich ignoriert, sondern das funktioniert ja nur, wenn diese andere Person da ist und mein Gehirn mir irgendwie sagt, diese andere Person im Außen ignoriert mich gerade oder diese Person im Außen verlässt mich oder diese Person im Außen hat mich betrogen. Also das wären so Beispiele für typische Gedanken. So, was wäre das denn jetzt als Gefühl ausgedrückt? Oder wie finde ich denn raus, ob das Wort, was mir gerade im Kopf rumschwebt, um mein Gefühl auszudrücken, tatsächlich ein Gefühlswort und kein Gedanke ist? Da gibt es so ein paar Hilfsregeln. Also zum Beispiel, wenn du den Satz so anfangen kannst, ich bin. Also ich bin traurig, ich bin erschüttert, ich bin hoffnungsvoll. Das sind dann oft so reine Gefühlswörter. Und eine andere Sache, die manchmal ganz gut funktionieren kann, manchmal auch nicht, wie das halt mit Modellen immer so ist, ist, wenn du dir vorstellen kannst, dieses Gefühl in Pantomime auszudrücken. Also zum Beispiel, ich bin fröhlich oder ich bin traurig, könntest du total einfach in Pantomime spielen und jeder wüsste innerhalb von 2 Sekunden, was du spielst. Allerdings, ich fühle mich betrogen, wäre schon schwerer darzustellen. Dann würdest du vielleicht irgendwie traurig gucken oder wütend gucken und dann würden Leute eher darauf kommen, die dieses Gefühlswort versuchen zu erraten, dass du eben traurig oder wütend bist. Das heißt, was wir oft anderen Personen ansehen, also das, was ihnen wirklich im Körper passiert, ist dann schon das echte Gefühl und nicht mehr deine eigene Einschätzung davon. Und noch eine andere Hilfsfrage, die dir helfen kann, ist, wie fühle ich mich denn, wenn ich ... fühle? Wenn du dir noch nicht sicher bist, ob dein Wort wirklich ein Gefühl beschreibt. Also wie fühle ich mich, wenn ich mich betrogen fühle? Und dann kannst du zum Beispiel sagen, ich fühle mich schockiert oder ich fühle mich einsam oder ich fühle mich traurig. Und genau, diesen Satz kannst du dir dann so lange stellen, bis du irgendwo angekommen bist, wo es so ein bisschen paradox für dich wirkt. Also, wie fühle ich mich denn, wenn ich traurig bin? Ja, traurig halt, ne? Da gibt's dann nicht mehr viel mehr. Genau, also diese Sachen können dir helfen, Gefühlswörter zu finden. Also das eine, ich, wenn der Satz anfängt mit ich bin das und das. Oder wenn du es mit Pantomime einfach darstellen kannst. Oder wenn du eben diese Hilfsfrage immer weiter benutzt, wie fühle ich mich, wenn ich und dann Punkt, Punkt, Punkt fühle. Genau, also zum Beispiel in den Beispielen, die wir hatten, ich glaube, das erste war, ich habe das Gefühl, dass Paula einfach total respektlos ist. Und dann versuchen wir, ja, uns mal zu überlegen, wie fühlen wir uns denn tatsächlich in dem Moment? Und jetzt fällt dir vielleicht auf, dass es gar nicht mal so offensichtlich ist. Es gibt jetzt ganz viele verschiedene Gefühle, die damit irgendwie in Verbindung sein könnten. Und genau deswegen hilft es eben auch oft, wenn ich mit anderen Menschen kommuniziere, wenn ich dieses Gefühl klar benennen kann. Denn ja, deinem Gegenüber wird es jetzt gar nicht mal so klar sein, wie fühlst du dich denn, wenn du das Gefühl, in Anführungszeichen, hast, dass Paula respektlos ist? Fühlst du Wut? Fühlst du vielleicht Scham, weil du denkst, vielleicht, wenn Paula dich nicht respektierst, bist du vielleicht nicht wichtig genug oder sowas? Oder fühlst du Trauer, weil dir Paula irgendwie total am Herzen liegt und du gern eine Freundschaft mit dir aufbauen würdest? Oder vielleicht fühlst du dich sogar motiviert, weil du denkst, aha, da ist irgendwie, da kann ich nochmal meine Stärke zeigen und mir vielleicht den Respekt aufbauen. Genau, also das wären jetzt alles Gefühlswörter, denn du kannst sagen, ich bin motiviert und wie fühlt sich mein Körper an? Oder wie fühle ich mich, wenn ich mich motiviert fühle? Ja, dann fühle ich mich halt motiviert. Und in Pantomime könntest du es auch ziemlich einfach ausdrücken mit so diesem nach vorn schauenden Gesichtsausdruck und erhobener Faust vielleicht. Die anderen Beispiele, die wir hatten, waren Dinge, die eben im Außen passieren. Die nennt man in der GfK auch oft Pseudogefühle. Also ich fühle mich ignoriert, ich fühle mich verlassen oder betrogen. Du merkst schon, da funktioniert es jetzt nicht so gut. Ich bin ignoriert oder ich bin verlassen oder ich bin betrogen. Also die Sätze ergeben vielleicht grammatikalisch schon Sinn, aber du merkst schon, dann drücken sie eigentlich gar keine richtigen Gefühle mehr aus, sondern eben irgendwas, was du denkst oder was du beschreibst, was im Außen passiert ist. Also wie fühle ich mich denn, wenn ich mich in Anführungszeichen ignoriert fühle? Vielleicht fühle ich dann Scham oder Unsicherheit oder Traurigkeit. Und wie fühle ich mich denn, wenn ich mich verlassen fühle? Dann fühle ich vielleicht Einsamkeit oder vielleicht fühle ich Langeweile. Und wie fühle ich mich denn, wenn ich mich betrogen fühle? Vielleicht ich bin dann eifersüchtig oder ich bin verzweifelt. Das waren jetzt einfach mal ein paar Beispiele, die gut funktionieren, damit du den Unterschied vielleicht so ein bisschen sehen kannst. Eine Sache, die mir immer sehr doll hilft, wenn ich irgendwie nicht so richtig drauf komme, ist, dass ich mir Gefühlslisten anschaue. Die findest du im Internet ganz einfach, wenn du irgendwie GfK oder gewaltfreie Kommunikation Gefühlsliste googelst. Oder auch bei mir auf meiner Patreon-Seite. Und da ist dann einfach ein großes A4-Blatt voller Gefühlswörter vollgeschrieben. Und die kannst du dir dann einfach alle durchlesen und du wirst schon spüren, wenn irgendeins in dir so nachklingt oder irgendwas anschwingt, dann hast du wahrscheinlich das Richtige gefunden. Und ja, warum das für mich immer so hilfreich ist oder war, ist wegen dieser Eingangsfrage, die ich auch gebracht habe heute, ob dir vielleicht auf Anhieb mehr Schimpfwörter als Gefühlswörter einfallen. Tatsächlich lernen wir in der Schule oder auch generell ein extrem kleines Vokabular von Gefühlswörtern, weil das irgendwie nicht so wichtig ist. Also es wird immer so, also gerade wenn wir Kinder sind, dann wird uns ja total eingetrichtert, dass unsere Gefühle irgendwie unterdrückt werden müssen oder nicht gezeigt werden dürfen. So dieses typische, was natürlich auch noch aus vielleicht rassistischen Motiven kein schöner Satz ist, ein Indianer kennt keinen Schmerz oder aus sexistischen Motiven vielleicht große Jungs weinen nicht oder Sachen wie diese, die regen uns nicht gerade dazu an, unser Vokabular für Gefühlswörter zu erweitern und nicht nur unser Vokabular, denn ja, in der GfK geht es ja nicht nur darum, was wir sagen, sondern vor allem, wie wir in Kontakt mit uns selbst sind, wie gut wir rausspüren können, was wir eigentlich gerade fühlen. Und dieses Spüren lernen wir eben oft, wenn wir über die Sprache gehen, weil, Ja, weil die Sprache einfach ein super Instrument ist, Sachen irgendwie klar zu machen, auch uns selbst klar zu machen. Genau, also das war jetzt meine kleine Lobesrede an Gefühlswörterlisten und sich einfach so nach und nach ein gutes Vokabular an Gefühlswörtern aufzubauen. So, dann hatte ich am Anfang noch versprochen, dass wir noch einen Blick darauf werfen, wo denn die Gefühle eigentlich herkommen und warum sie uns denn jetzt eigentlich die Kontrolle über unsere Bedürfnisse geben. Also, wo kommen sie her? Ich habe natürlich überhaupt gar keinen wissenschaftlichen oder sagen wir neurologischen Background. Das heißt, ich kann jetzt nicht erzählen, wie Gefühle entstehen. Aber eine Sache, die wir in der GfK eben immer versuchen zu unterscheiden, ist diese Unterscheidung Auslöser und Ursache. Also viele Menschen denken oder reden so, dass dieser Eindruck entsteht, ich fühle mich so, weil du, Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist aber, ja, da haben wir so einen kleinen Schritt übersprungen, denn in der GfK und auch in meiner Überzeugung ist dazwischen noch unser Bedürfnis. Also das heißt, ich fühle mich so, weil mein Bedürfnis, Punkt, 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 erfüllt oder nicht erfüllt ist, wenn du das und das getan hast oder als du das und das getan hast. Das heißt, das, was ich im Außen beobachte, was vielleicht eine andere Person tut oder sagt, das löst irgendetwas in uns aus. Also das löst aus, ob ein Bedürfnis erfüllt ist oder nicht erfüllt ist. Und wie wir uns dann tatsächlich fühlen, das liegt dann einfach nur daran, was unsere Bedürfnisse in diesem Moment sind. Das klang jetzt vielleicht ein bisschen schematisch. Sagen wir mal an einem Beispiel. Mein Lieblingsbeispiel, mir fällt irgendwie nie ein anderes ein, weil das ist so ein langweiliges Beispiel, aber wir nehmen jetzt einfach mal das. Also, du kommst zu spät. So, jetzt könnte man, oder ist man vielleicht sehr verleitet zu sagen, ich bin total frustriert, weil du zu spät bist. Das heißt, damit übergeben wir dann die Verantwortung oder den Grund unseres Gefühls an die zu spät kommende Person. Und dazwischen liegt aber eben noch unser Bedürfnis. Und das wird ganz deutlich, wenn wir uns bewusst machen, dass es eigentlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten gibt für Gefühle, wie wir auf diese Situation reagieren könnten. Also sagen wir mal, du bist zu spät und ich fühle mich total erleichtert, weil ich eigentlich gerade so eine kurze Pause zum Durchatmen brauchte und irgendwie mal in Ruhe mein Sandwich essen wollte. Oder du kommst zu spät und, wie ich gerade schon gesagt hatte, ich fühle mich total frustriert, weil ich meine Zeit effizient nutzen will. Oder vielleicht du kommst zu spät und ich fühle mich gelangweilt, weil ich irgendwie gerade nichts zu tun habe und deswegen mich schon darauf gefreut habe, dass du gleich kommst und meine Zeit mehr vertreibst. Also wie du siehst, gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir auf ein und dieselbe Situation reagieren können. Und daran merkst du schon, dass eben die Situation oder das, was im Außen passiert, niemals der wirkliche Grund für etwas sein kann, weil es danach eben noch so viele verschiedene Möglichkeiten für Reaktionen gibt. Der Grund ist dann tatsächlich dein Bedürfnis. Denn wenn du ein Bedürfnis nach einer Pause hast, dann musst du dich quasi zwangsläufig erleichtert fühlen, weil du wirst ja nicht total gelangweilt sein, wenn du gerade aus einem total gestressten Tag kommst und unbedingt eine Pause willst und dann, ach nee, jetzt muss ich mich ja noch 2 Minuten langweilen. Genau, also das war jetzt so ein bisschen der Unterschied zwischen dem Auslöser und der Ursache oder dem Grund für unsere Gefühle, die eben, also die Ursache in unseren Bedürfnissen, also in uns selbst liegt und nicht im Außen. Warum kann uns das helfen, diese Unterscheidung so strikt zu machen? Also, vielleicht kennst du das, wenn Menschen dich für ihre Gefühle verantwortlich machen, dann magst du es oft wahrscheinlich nicht so gern, jetzt irgendwie denen besonders behilflich zu sein oder generell bist du irgendwie nicht so gern in deren Umgebung. Vielleicht machst du schon die Sachen, die sie von dir wollen, aber eher aus so einem Scham- oder Druckgefühl heraus. Ich glaube, so ganz typische Beispiele sind oft in Eltern-Kind-Beziehungen, dass die Eltern sagen, ah, ich bin total traurig, wenn du schlechte Noten in der Schule schreibst. Oder oh, ich bin total stolz auf dich, wenn du gut Gitarre spielen lernst oder sowas. Und dann lernt das Kind über die Jahre vielleicht, dass damit die Mama stolz ist oder der Papa stolz ist oder wer auch immer stolz ist, sie irgendwie immer schön Gitarrenunterricht nehmen muss, obwohl sie es gar nicht aus, obwohl das Kind gar nicht das aus einer eigenen intrinsischen Motivation heraus macht. Und auch das mit den Noten, dann wird das Kind vielleicht nicht versuchen, gut in der Schule zu sein, weil es selbst motiviert dazu ist oder Lust darauf hat, sondern weil es Angst hat vor Bestrafung oder sich einfach schämt oder weil eben einfach die Eltern dem Kind am Herzen liegen und es nicht möchte, dass die Eltern enttäuscht sind. Das heißt, wir bringen Menschen so bei, dass sie für uns verantwortlich sind und nehmen ihnen so ein bisschen dadurch die intrinsische Motivation, die sie haben könnten, Dinge zu tun. Und das führt dann oft dazu, dass wenn jemand was für uns tut, wir auch nicht sonderlich glücklich darüber sind oder es nicht genau das ist, was wir wollen. Also wenn jemand für uns etwas nur aus Scham oder aus einem Verantwortungsgefühl oder einem Pflichtgefühl heraus tut, dann ist das meistens auch für uns irgendwie nicht so schön. Also wenn du dir zum Beispiel von deinem Partner oder deiner Partnerin wünschst, dass er jeden Abend für dich kocht und er macht das aus einem Pflichtgefühl oder Schamgefühl heraus und klatscht dir dann abends immer das unliebsam gekochte Essen auf den Teller und hat dabei noch schlechtes Wetter wie 3 Regentage, dann ist es wahrscheinlich auch nicht so angenehm für dich und eigentlich nicht genau das, was du wolltest. Also das wäre schon mal die erste Motivation, nicht anderen Menschen die Verantwortung für unsere Gefühle zu geben. Und die zweite Motivation ist die, dass du dann eben in der Kontrolle bist. Warum ist das so? Also wir hatten ja schon gesagt, dass Bedürfnisse, also unsere Bedürfnisse und Wünsche und Werte, die Ursache für unsere Gefühle sind. Und das bedeutet, dass Bedürfnisse und Gefühle eben direkt kausal zusammenhängen und dass daher unsere Gefühle auch immer ein Zeiger auf unsere Bedürfniserfüllung ist. Das heißt, warum haben wir überhaupt Gefühle? Wir haben Gefühle, damit wir intuitiv direkt handeln können, wenn irgendwas passiert. Das heißt, wenn wir Angst fühlen, dann werden wir intuitiv gucken, dass wir irgendwie in Sicherheit kommen, weil wir eben ein Sicherheitsbedürfnis haben. Und normalerweise, wenn wir uns einsam fühlen, dann soll das dazu leiten, dass wir direkt gucken, wo kann ich denn irgendwie mit jemandem vielleicht anbandeln, damit ich mich dann nicht mehr einsam fühle, weil wir ein Bedürfnis nach Verbindung und Gemeinschaft haben. Da wir allerdings gelernt haben, unsere Gefühle so doll zu unterdrücken oder von anderen abhängig zu machen, wird vielleicht unsere natürliche Reaktion auf Einsamkeit nicht mehr sein, Freunde anzurufen, sondern zu warten oder uns zu beschweren, dass unsere Freunde uns nicht anrufen. Weil wir denken, wir fühlen uns ja einsam, weil unsere Freunde uns nicht anrufen. Das heißt, mit diesem Schritt geben wir Möglichkeiten ab, selbstbestimmt unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Obwohl eben genau das eigentlich der Sinn von Gefühlen ist, dass uns diese Möglichkeit gibt und die Motivation eben uns um uns selbst zu kümmern. Das heißt, wenn ich mir genauso wie in diesem Beispiel nicht eingestehe, dass ich mich einsam fühle, dann werde ich auch nicht versuchen, neue Freunde zu finden. Und wenn ich mir nicht eingestehe, dass ich mich gerade langweile, dann werde ich auch nicht anfangen, mir ein neues Hobby zu suchen, weil ich mir dessen eben gar nicht bewusst bin. Und zum Ende möchte ich jetzt einfach nochmal auf so diesen typischen Mythos nochmal genauer drauf zu sprechen kommen. Zeugt es denn nicht von Stärke, wenn ich meine Gefühle nicht jedem auf die Nase binde? Oder wenn ich vielleicht gar keine Gefühle habe? Das wird ja, wie ich vorhin schon angesprochen hatte, oft irgendwie suggeriert. Also ich glaube da nicht dran und ich habe dafür so 2 Gründe. Und der erste ist, dass wenn wir uns verletzlich zeigen, also unsere Gefühle nach außen tragen, dann habe ich erlebt, dass Menschen mir eigentlich eher mit mehr Respekt entgegenkommen. Und ich glaube, das liegt daran, dass wenn ich mich eben, wie gesagt, verletzlich zeige und wirklich meine Gefühle einfach offen aussprechen, dann suggeriere ich damit ja Menschen, dass ich keine Angst habe, verletzt zu werden, weil sonst könnte ich mich ja nicht so vollkommen öffnen. Und damit, finde ich, zeigt man eigentlich eher Stärke und Standfestigkeit, weil ich damit ganz klar mache, hier bin ich, hier stehe ich, das sind meine Gefühle und damit kannst du jetzt anfangen, was du willst, aber diese Gefühle sind nicht von dir abhängig und ich kann mich schon ganz gut selbst um mich kümmern. Das heißt, für mich ist es ehrlich gesagt genau das Gegenteil, dass es für mich immer eher ja genau, nicht von Stärke zeugt, wenn jemand nicht zugeben kann, dass die Person jetzt gerade vielleicht ängstlich oder einsam oder traurig ist. Und das Zweite ist, dass vielleicht in dem Moment fühlt es sich irgendwie so an, als würdest du dadurch stärker sein, wenn du deine Gefühle nicht fühlst oder nicht auslebst und nicht, wie man so schön sagt, den ganzen Tag nur rumheulst. Aber ich glaube, dass es dich langfristig, dass es dich um ein bisschen Effizienz kotzen wird. Denn vielleicht kennst du das, du bist irgendwie tagelang traurig und irgendwann nimmt dich einfach mal jemand in den Arm und dir schießen die Tränen in die Augen und du heulst dich komplett aus. Und auf einmal geht's dir danach irgendwie besser. Weil Trauer so ein starkes Gefühl ist, glaube ich, dass es sich manchmal einfach den Weg so nach oben bahnt. Wobei das natürlich auch leider nicht bei allen Menschen der Fall ist. Aber womit ich darauf hinaus will, ist, dass es gibt diese Theorie in der GfK, und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die wissenschaftlich stimmt, dass kein Gefühl länger als 30 Sekunden lang am Stück gefühlt werden kann, ohne sich zu verändern, wenn es denn wirklich gefühlt wird. Und jetzt mal unabhängig davon, ob es genauso stimmt und genau 30 Sekunden sind oder nicht, habe ich auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass wenn ich ein Gefühl wirklich fühle und zulasse, dann ja, dann fühlt es sich sozusagen ab und ist dann verändert sich ganz schnell in andere Sachen und ja, fließt die ganze Zeit in meinem Körper hin und her. Und vor allem macht es eben dann auch, macht es auch wahrscheinlicher, dass ich mich um das Bedürfnis, was dahinter liegt, kümmere. Wenn ich aber ein Gefühl tagelang unterdrücke, vor allem bei so Wut oder diesen kleinen Mini-Aggressionen, die man manchmal irgendwie im täglichen Leben hat, dann stauen die sich an und die wollen raus und die wollen gefühlt werden und sie werden einfach beeinflussen, wie ich mich verhalte. Wenn ich irgendwie wütend bin und denke, eine Person verhält sich respektlos mir gegenüber, dann werde ich dieser Person nicht so offenherzig gegenüberstehen oder entgegenkommen, wie ich es machen würde, wenn ich dieses Gefühl schon erlebt und zugegeben hätte und mir dessen bewusst bin und damit irgendwie gelernt habe, umzugehen. Das heißt, diese Gefühle, die ich unterdrücke, kann ich nicht wegdrücken. Ich kann sie nur eindrücken sozusagen. Also die bleiben irgendwie in meinem Körper, die bleiben in meinem Kopf und die wollen gelebt werden. Und genau darum glaube ich, dass eine Unterdrückung von Gefühlen uns langfristig immer schwächer werden lässt, weil sie uns einfach so viele wichtige Ressourcen klaut. Also fassen wir das Ganze doch nochmal möglichst schön zusammen. Gefühle weisen auf unsere erfüllten oder unerfüllten Bedürfnisse hin und du selbst bist für sie verantwortlich. Wenn du deinen Gefühlswortschatz erweiterst, dann bekommst du die Kontrolle über dein Leben, weil du weißt, auf welche Bedürfnisse sie hinweisen und wirst außerdem bessere Verbindungen mit Menschen, mit denen du kommunizierst, erleben können. Und dazu unterscheiden wir in der gewaltfreien Kommunikation zwischen Gefühlen, also sowas wie ich bin, ich fühle, Dinge, die in deinem Körper passieren, und deinen Gedanken, die du hast. Also ich habe das Gefühl, dass. Oder Gefühlswörter, die eher beschreiben, was im Außen passiert, als was eigentlich in deinem Körper vor sich geht. Und wenn du Lust hast, das zu üben, dann würde ich dir eine kleine Übung für jetzt sofort empfehlen. Und zwar versuch doch mal zwei Gefühlslisten, die kannst du ja sogar in deinem Kopf erstellen oder direkt auf einem Papier und die nach und nach zu erweitern. Also zwei Gefühlslisten mit vielleicht jeweils so 10 Wörtern zu erstellen. Eine Gefühlsliste mit Gefühlen, die du normalerweise hast, wenn deine Bedürfnisse erfüllt wurden. Und eine Gefühlsliste mit Gefühlen, die du normalerweise hast, wenn deine Bedürfnisse nicht erfüllt wurden. Wenn du da nicht auf so viele Gefühle gerade kommst, dann, oder auf so viele Bedürfnisse, dann überleg dir doch einfach mal bestimmte Situationen der letzten Tage und überleg, wie du dich da gefühlt hast in diesen Situationen. Und du merkst jetzt, dass ich nicht gesagt habe zwischen guten und schlechten Gefühlen, denn in der GfK wollen wir ja versuchen, keine Label auf Sachen zu drücken und einfach alles genau so anzunehmen, wie es ist. Deswegen nennt man die GfK ja auch oft lebensnahe Kommunikation. Es geht nicht darum, ja, wie jetzt schon ganz oft gesagt, irgendwas zu unterdrücken, sondern eben alles total ohne Verurteilung so anzunehmen, wie es ist, uns zu leben und uns lebendig zu fühlen. Genau, also ein paar Beispiele nochmal, falls du jetzt nicht genau weißt, was ich meine. Bei erfüllten Bedürfnissen zum Beispiel könntest du dich fühlen hoffnungsvoll, motiviert, inspiriert, euphorisch, lebendig, neugierig, liebevoll, entspannt, Punkt, 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 Punkt und so weiter. Und bei unerfüllten Bedürfnissen könntest du dich fühlen, du könntest Scham fühlen, Trauer, Angst, Enttäuschung, Frustration, Lethargie, Langeweile, Lustlosigkeit und so weiter und so fort. Und wenn du dann so ein paar Wörter zusammengekratzt hast und du noch mehr Lust hast zu üben, dann überleg dir doch mal, warum fühlst du dich so zu ein paar von diesen Wörtern? Also das heißt, ich fühle dein Gefühl auf deiner Liste, weil, und jetzt kommt das Wichtige, weil ich. Und dann Punkt, 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 Punkt. Das heißt nicht, ich fühle mich so, weil Person XY das und das getan hat, sondern ich fühle mich so, weil ich. Oder ich fühle mich so, weil mir das wichtig ist. Und schau mal, ob das schon einen Unterschied macht, wenn du eben dieses Gefühl auf deine eigenen Bedürfnisse zurückverfolgst. Außerdem, wenn du noch eine klarere Anleitung und ein schönes Arbeitsblatt haben willst, wo auch nochmal andere Übungen drauf sind, dann besuch mich doch auf Patreon, wo du mich auch unterstützen kannst gleichzeitig damit. Und außerdem lege ich dir natürlich auch ans Herz, dann diesen Podcast hier zu abonnieren und dir die nächste Episode anzuhören, wo es dann nochmal genau um Bedürfnisse gehen wird. Denn da gibt es nochmal genauso viele kleine Regeln, in Anführungszeichen, wie es jetzt schon bei den Gefühlen gab. Und natürlich, ganz zum Schluss möchte ich mich noch ganz herzlich bedanken, dass du zugehört hast und dir die Zeit genommen hast. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns nochmal hören. Tschüss und noch eine schöne Woche. Deine Daria.